Heute haben wir zu Gast André Exner, Director Group Customer und Common Analytics von der TUI.
Hallo zurück im Datenbusiness Podcast. Mein Name ist Bernhard Sonnenschein, ich bin Gründer von datenbusiness.de. Immer wieder freue ich mich hier auf ein Gespräch mit spannenden Führungskräften und EntscheiderInnen aus dem Bereich der Datenwertschöpfung. Und dabei bohre ich gerne nach, ohne dass es zu technisch wird. Und dabei wünsche ich jetzt viel Spaß.
Hallo, moin André.
Moin Bernhard.
Ja, ich habe schon gesagt, TUI, interessante Position, sehr passend auch hier im Podcast. Deswegen werden wir darüber sprechen, aber du bist ja auch noch Initiator von impfsuche.de und warst damit schon viel in der Presse, im Radio, im Fernsehen. Auch darüber werden wir heute sprechen, also zwei spannende Themen, zum einen TUI und dann impfsuche.de. Wir wollen aber ganz zu Beginn auch ein bisschen deinen Werdegang verstehen, wo du herkommst, was du gemacht hast. Ich habe jetzt gesehen auf LinkedIn, klar, du bist Wirtschaftsinformatiker, sogar Jahrgangsbester, Platz 1 Deutschland in Wirtschaftsinformatik. Also fangen wir damit vielleicht mal an.
Ja, gerne. Also ich würde sogar noch einen Schritt zurückgehen, weil der Einstieg war tatsächlich gar nicht direkt in die IT, sondern nach Abitur, Zivildienst, auch nicht ins Studium, sondern wollte erstmal was Praktisches machen, bin Industriekaufmann geworden und zwar in der Musikbranche. Also erstmal ein Stückchen weit was anderes, damals auch selbst eine Band gespielt, das war so ein bisschen meine Welt. Und habe dort bei Universal im Sales Marketing in Hamburg dann auch gearbeitet, noch eine Zeit lang. Da gab es aber schon auch so ein bisschen den ersten Datenbezug. Also klar, Marketing, die Datenbanken, die damals verfügbar waren, das habe ich dann schnell gemerkt, dass ich da irgendwie einen Bezug zu habe und mich so in diese Richtung entwickeln möchte. Und genau so bin ich dann auch direkt ins Wirtschaftsinformatikstudium, um dann da auch die entsprechende Grundlage zu schaffen. Ja, und das Studium, das war insofern auch eine spannende Erfahrung, nicht nur über das Lernen an sich, sondern vor allen Dingen habe ich da auch für mich nochmal gemerkt, ich muss doch immer auch einen praktischen Bezug dazu haben, zu der Materie, und habe da eigentlich schon begonnen, so nebenbei zu schauen, was kann ich denn da machen, um auch das Gelernte irgendwie zu vertiefen, und habe mich da parallel selbstständig gemacht mit einem Kommilitonen zusammen. Und da haben wir dann nach einem interessanten Projekt gesucht und haben das auch gefunden und haben damals, Ende der 90er sind wir jetzt, tatsächlich eine Management Information Software für den Zoo Hannover gebaut. Und als Anekdote, die ist tatsächlich noch im Einsatz, die wird ab und zu immer nochmal wieder weiterentwickelt. Auch da gab es dann also schnell schon den Datenbezug. Ja, und dann ging es weiter. Ich habe dann noch mit einem anderen Kommilitonen zusammen eine Eishockey-Website gegründet. Auch da konnte ich dann das Gelernte immer schnell vertiefen, ausprobieren. Das hat mir einfach unheimlich geholfen. Und dann ging es tatsächlich auch schon zur TUI direkt nach dem Studium. Das heißt, wenn man mal auf den Kalender schaut, das ist doch schon auch eine sehr lange Zeit. Ich habe da als Softwareentwickler begonnen. Damals war das Internet ja dann doch auch schon ein bisschen gereift. Das heißt, die TUI hatte dort eine Website und da war ich dann unterwegs und habe dort mitentwickelt. Und irgendwann über die Jahre muss man sich entscheiden, will man eher in die administrative, organisatorische Laufbahn oder will man eben eher Fachexperte bleiben. Ich habe schon für mich gespürt, mit Menschen zu arbeiten, mit Teams zu arbeiten. Das ist es für mich. Und gleichzeitig aber auch immer wieder dieses Standbein, Technik zu haben und auch immer selber und sei es privat eben irgendwas ausprobieren, irgendwas auf die Beine zu stellen. Und ja, dann bin ich durch diverse Führungspositionen gelaufen und spannend jetzt für uns hier 2018, da bin ich tatsächlich in die Analytics-Welt gekommen, also vorher eher mehr Applikationsentwicklung und damals war es ein Seitschritt und ein Schritt hoch, also zum ersten Mal die Director-Position zu haben und gleichzeitig in ein neues Umfeld. Und das war insbesondere, was das neue Umfeld angeht, eigentlich war sehr hilfreich, weil wenn man eben nicht, glaube ich, Analytics und Data Warehousing mit der Muttermilch aufgenommen hat, dann hilft es einem von außen auch ein Stück weit einen Blick drauf zu haben. Und das war eine Verantwortung für die Central Region, wie es in der TUI heißt, also als größter Quellmarkt Deutschlands insbesondere. Schweiz, Österreich, Polen wird dann auch noch ein Stück weit dazu. Und dann im Rahmen einer größeren Transformation im letzten Jahr habe ich dann eine globale Rolle übernommen im Analytics-Umfeld. Wie du schon richtig am Anfang gesagt hast, da geht es um Custom Analytics auf der einen Seite und Common Analytics auf der anderen Seite.
Common Analytics auf der anderen Seite, ja, vielleicht ein paar Nachfragen dazu. Platz 1, Diplomarbeit Wirtschaftsinformatik. Das war also ein Wettbewerb, den man da so mitmacht und da hast du dich dann durchgesetzt, deutschlandweit. Mit was für ein Thema war das? Ist jetzt 2002 gewesen, aber trotzdem vielleicht interessant?
Ja, tatsächlich kann man auch immer noch kaufen und das ist natürlich inzwischen total veraltet. Es ging um die Konzeption und Implementierung eines E-Commerce-Systems und ja, damals war es so, es gibt den Fachbereichstag Informatik und dort wurden die Diplomarbeiten jeweils eingereicht und genau, dann habe ich diese Auszeichnung dafür bekommen. Ist auch inzwischen schon wieder 20 Jahre her.
Ja, und dann Side Projects. So, das ist das, was hier auch durchkommt. Oder zumindest hast du auch eine Ader Richtung Unternehmertum. Also du bist zwar angestellt und hast jetzt eine sehr lange Karriere erfolgreich gemacht bei TUI, 20 Jahre, aber immer wieder, und da kommen wir ja, Impfsuche ist ja ein so ein Beispiel dafür, ja, später noch dazu, dass du schon, also es kribbelt dir in den Fingern und du versuchst dann noch andere Dinge. Du hast das Eishockey gerade noch erwähnt, ganz am Anfang und auch irgendwas verkauft. Und also das ist schon etwas, was in dir drin steckt, noch immer gucken, was könntest du noch tun?
Absolut. Also das hat wirklich verschiedene Komponenten, würde ich sagen. Das eine ist eben, an der Technologie nah dran zu bleiben. Das hilft natürlich, um bestimmte Entwicklungen zu erkennen, auszuprobieren. Und das andere ist eben, wie du auch schon sagst, ja, irgendwo einfach mal vom Nutzer her zu denken und zu überlegen, was fehlt denn, was könnte man denn brauchen. Also da gibt es eigentlich eine lange Liste an Themen, die ich jetzt hier gar nicht alle aufgezählt habe. Ich hätte zwischendurch mal eine App gebaut, in der man zum Beispiel erkennen kann oder in der man gewarnt wird, wenn ein Blitz näher rückt oder ein Gewitter näher rückt. Weil in der Fußballgruppe war das immer ein Thema, wenn ein Gewitter kommt, wann ist der richtige Zeitpunkt aufzuhören. Also immer wieder eine Idee, die irgendwo kommt und dann einfach ein bisschen tüfteln, dann geht's los, Freitagnachmittag und dann kommt eins zum nächsten. Und auch durchaus ein kommerzieller Aspekt natürlich, jetzt nicht bei Impfsuche, nicht bei diesen kleineren Themen, aber was ich schon damals dort gestartet hatte mit dem Management Information System, auch Eishockey Info, die Website, das sind absolut kommerzielle Themen, die quasi dann auch so ein bisschen zweite Standbeine über viele Jahre gebildet haben und aber auch immer so aufgesetzt, dass ich keinen operativen Bezug habe, weil das Letzte, was ich eben immer haben wollte, ist dann auch natürlich immer den Druck zu haben, läuft jetzt alles oder bestimmte Termine einhalten zu müssen, sondern mal so konzipiert, dass ich es dann machen kann, wenn es für mich passt. Also bei dem Eishockey-Beispiel, der Partner macht das hauptberuflich, und ich entwickle dann eben immer wieder weiter verschiedene Features, die Dinge, die mir dann auch Spaß machen. Und so ist es eigentlich bei allen Themen eigentlich bisher gewesen. Impfsuche noch ein Stück weit anders, weil das eben doch einen ganz starken tagesaktuellen Bezug gehabt hat. Aber ja, das ist meine Art quasi, die beiden Dinge zusammenzubringen. Und das hilft mir auch immer wieder in meinem Hauptjob, um Technologie zu verstehen, Menschen zu verstehen und auch Problemstellungen zu verstehen.
Mhm. Ja, finde ich krass. Also es gibt da keine Interessenskonflikte in dem Sinne, das hast du hier betont, sondern es ist eher der Mehrwert, die Synergie, die dabei entsteht. Für dich persönlich, aber auch für die Arbeit, dass du natürlich auch Wissen wieder einbringst etc. Das finde ich hochspannend. Wir können ja erstmal anfangen mit TUI und dann kommen wir zur Impfsuche. Das sind ja beides sehr spannende Themen. Und der Switch zu Daten, der ist ja nicht so selbstverständlich. Also du bist ein Macher, gar keine Frage, das haben wir verstanden. Du programmierst selber, du kommst aus dem Fach, okay. Aber warum genau bist du diesen Weg dann gegangen, also Führungskraft im Bereich Analytics?
Ja, also auch 2018 und schon viele Jahre vorher ist, glaube ich, immer klarer geworden, auch wenn man jetzt nicht direkt in der Materie gewesen ist, welches Potenzial in Daten liegt. Für Applikationen war das schon immer klar und zu Applikationen gehörten auch immer schon Daten, würde ich sagen, aber die haben eher im Schatten gelebt, vielleicht ein Stück weit, oder die hat man einfach vorausgesetzt. Und ich hatte dann auch vorher schon mitbekommen, die ersten Initiativen, die es in der TUI gab, eben mehr aus Daten zu machen und auch von der klassischen relationalen Datenbank vielleicht auch wegzugehen, über Big Data nachzudenken, über AI-Projekte nachzudenken. Und das hat mich schon unheimlich gereizt, als es diese Möglichkeit gab, dort in dieses Umfeld zu gehen. Und für mich war auch Ansporn zu sagen, ich kenne mich sehr gut aus, alles was rund um Applikationsentwicklung ist und wenn ich das auch oder diese tiefe Kenntnis vielleicht auch im Thema Analytics bekommen könnte und das beides zusammenbringen oder auch das, was ich mitbringen kann, dort einbringen, dass das vielleicht eine sehr gute Kombination wäre.
Mhm, mhm. Und okay, das Thema Daten wurde immer wichtiger bei der TUI, aber ist jetzt nicht so die erste Firma, das erste Unternehmen, woran man denkt im Bereich Daten unbedingt. Jetzt bist du der TUI treu geblieben, offensichtlich in Hannover. Ja. War das für dich damals auch mal eine Überlegung, okay, ich möchte hier den Schritt Richtung Daten gehen? Wer ist in dem Bereich gerade führend? Also jetzt mal so vielleicht so 3-4 Jahre zurückgeguckt, als du diese Richtung eingeschlagen hast. Ist ja kein jetzt von jetzt auf gleich, von nichts auf alles so, das nicht, aber trotzdem ist es ja schon nochmal thematisch eine Veränderung.
Ja.
Das war für dich keine, also das war klar, dass du bei der TUI bleibst. Das Datenthema wurde immer wichtiger.
Ja, also grundsätzlich, wenn ich jetzt auf die 20 Jahre schaue, hinterfrage ich mich natürlich auch, ist es sinnvoll, bei einem Unternehmen zu bleiben, aber, und das gilt sicherlich auch für alle unteren Unternehmen, die TUI im Wandel der Zeit ist ein sehr wandlungsfähiges Unternehmen. Und wenn ich mir anschaue, welche verschiedenen Rollen ich ausfüllen konnte und wie viele verschiedene Themen ich gesehen habe, das fühlt sich zumindest so an. Und auch durch die verschiedensten Regulationen, dann ist man bei der einen Tochterfirma, dann wieder bei der anderen, fühlt es sich tatsächlich einfach so an, als hätte man auch bei verschiedensten Unternehmen gearbeitet, insbesondere durch die immer zunehmende Internationalität, die auch dazu gekommen ist. Mhm. Und zu deiner ursprünglichen Frage. Erstmal habe ich mir die Frage gestellt, bei was für einem Unternehmen möchte ich arbeiten? Möchte ich bei einer IT-Company arbeiten, also die ein IT-Produkt hat und vertreibt und implementiert, und das wäre sicherlich im Datenumfeld natürlich auch möglich. Mhm. Oder ist es aber ein Produkt, wo IT ein Instrument ist oder Business Cases ermöglichen kann? Und letzteres hat mich immer mehr gereizt, weil der diese direkte Bezug zu sehen ist, was es tatsächlich für den Endkunden am Ende auch bedeutet. Und insbesondere in der Touristik, glaube ich, ist das ein ganz entscheidender Punkt, weil du gesagt hast, da würde man vielleicht nicht als erstes dran denken. Aber immer wenn es um Dienstleistungen geht, dann geht es ja zum Beispiel darum, natürlich sehr genau zu verstehen, welche Anforderungen ein Kunde hat, welche Bedürfnisse da sind. All das funktioniert nur mit Daten. Wenn es um Reisen geht, dann ist es natürlich ein enger Markt, wo es auch um Preisgestaltung geht. Sind wir auch wieder ganz schnell bei Daten und Preisgestaltung im Einkauf auf der einen Seite und dann im Vertrieb natürlich auch. Bis hin zu, wo man vielleicht gar nicht dran denkt, wenn man eigenes Portfolio hat, also mal eigene Hotels zum Beispiel. Auch da kommen wieder Daten ins Spiel. Wo ist denn der geeignete Ort für ein nächstes Hotel? Wo sollte man das denn bauen? Oder braucht man überhaupt noch eins? Hm. All das sind Dinge, die mit Daten sehr gut unterstützt werden können oder das, was man aus Daten lernen kann. Und das Zweite, was hinzukommt, das ist sehr speziell für, würde ich sagen, diese Branche Touristik. Die ist nicht so furchtbar groß, aber es gibt viele Menschen, die sind schon lange dabei. Und da sprechen wir immer intern so ein bisschen vom touristischen Bauch. Das heißt, es gibt Produktmanager, die kennen sich enorm gut aus, die wissen, wie in Griechenland so funktioniert. Und das aber, wie gesagt, das ist sehr viel Bauchgefühl. Und wie sieht es eigentlich aus, wenn man da mehr aus der Datensicht drauf schaut und das zusammenbringt und das erfolgreich macht? Das waren schon viele Dinge, wo ich gesehen habe, da gibt es bestimmt noch sehr viel Greenfield und da kann man sicherlich noch vieles entwickeln.
Okay, viel Greenfield, viel Potenzial, gar keine Frage. Und trotzdem, um dich noch ein bisschen besser zu verstehen, eine letzte Nachfrage noch dazu. Klar, sehr lange Konzernkarriere und dann lange bei einem Unternehmen. Das ist, ich will nicht sagen, sehr ungewöhnlich, aber man sieht eben doch ganz oft, dass Leute nach 5, 6, 7 Jahren oder so dann nochmal wechseln. Und bei dir ist es ja, das haben wir auch gerade schon herausgearbeitet, dieses Unternehmerische, nebenbei immer noch Dinge auszuprobieren und so weiter. Hast du mal über Startups nachgedacht? Also war es mal vielleicht für dich ein Thema, gerade so Richtung Daten, vielleicht in einem Startup dich mal auszuprobieren oder selber sogar zu gründen? Also du hast ja de facto ja gegründet nebenbei. Also du hast ja Projekte gemacht, die, hast du ja auch betont, nicht nur so Freizeit-Fun-Projekte sind, sondern auch tatsächlich monetarisiert sind. Das könntest du ja auch größer denken und dass dieses kleine Nebenprojekt dann zu einem Hauptprojekt wird. War das auch mal Thema bei dir?
Ja, über die Zeit immer mal wieder, ganz klar. Entweder durch, sagen wir mal, Angebot von außen, da vielleicht irgendwas zu erweitern, auszubauen oder natürlich auch den Gedanken selbst zu haben.
Ja.
Und die Entscheidung, in einem Konzern zu bleiben, hatte eben genau damit zu tun, auch dass es ein Konzern ist. Das klingt vielleicht erstmal krude, weil man Konzern, glaube ich, auch häufig verbindet mit vielleicht etwas unbeweglich, etwas sperrig, man hat Prozesse und all diese Dinge. Aber man kann auch unheimlich viel Power entwickeln. Also wenn ich in die Teams schaue, die ich habe, was wir da zusammen alles erreichen können, das erstmal als Selbstständiger aufzubauen, braucht erstmal einen gewissen Weg, das ist das eine. Und dieser Weg bedeutet dann aber auch, dass man mehr und mehr sich um die Gestaltung, um den Aufbau des Unternehmens kümmern muss. Insbesondere gibt es ja nun ganz entscheidende Phasen, wenn man dann über 10 Mitarbeiter kommt, die dann auch nochmal relativ kritisch sind. Also gereizt hat mich das immer. Ich würde es vielleicht auch nie für immer ausschließen, ehrlich gesagt. Aber es hat sich auch immer gut gefügt, dass dann die nächste Entwicklungsmöglichkeit für mich bei der TUI kam. Und Entwicklungsmöglichkeit meine ich, das ist mir besonders wichtig, gar nicht so sehr karrieremäßig, hierarchisch, sondern Entwicklungsmöglichkeit thematisch, inhaltlich, was einfach für mich immer der Haupttreiber gewesen ist. Ich habe auch Führungspositionen abgelehnt, genau vor diesem Hintergrund. Das hat sich für mich persönlich auch immer ausgezahlt, da wirklich das eben zu machen, wo ich auch voll und ganz Ja zu sagen kann. Manchmal muss man einen Schritt machen, klar, also man wird nie in der Komfortzone sein und sagen, es muss aber alles total passen. Aber das war immer eine Abwägung und da fiel sozusagen die Entscheidung immer in Richtung der TUI. Aber ja klar, Zukunft muss man dann sehen, wie sich das immer weiterentwickelt. Und das es gefällt mir halt unheimlich, so ja, auf mehreren Standbeinen, in mehreren Themen immer wieder unterwegs zu sein. Und das ist für mich eigentlich ein toller Mix gerade auch.
Okay. Sehr spannend, sehr spannend, auch gerade für Zuhörer, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, die vielleicht Karriere machen und parallel aber auch sich ausprobieren und dann vor dieser Frage stehen, wo will ich eigentlich hin, wo will ich meine Energie in erster Linie reinstecken? Das ist da gibt es ja kein sozusagen Patentrezept, da muss man gucken, was am besten passt in der Gesamtsituation mit Familie, mit wo lebt man etc. pp. Okay, du hast schon ein bisschen angesprochen, was du machst bei TUI. Vielleicht können wir das ein bisschen ausweiten. Was sind deine aktuellen Aufgaben dort?
Ja, also wir haben einen größeren Transformationsprozess jetzt in der IT bei der TUI hinter uns. Hat ein Stück weit natürlich auch mit Corona zu tun, da wurde das Ganze etwas beschleunigt. Aber was man unterm Strich sagen kann, wir sind sehr stark von einer eher lokal marktorientierten Organisation in eine globale Organisation gegangen. Typisches Beispiel, eine Website haben wir gebaut in praktisch jedem Quellmarkt, also in UK, in Deutschland und so weiter. Und haben entsprechende Budgets dafür eben auch aufgebracht für dieselben Funktionalitäten. Und klar liegt auf der Hand, warum nicht einmal machen und das eben voranzutreiben. Sodass wir gesagt haben, wir haben uns in sogenannten Domains organisiert. Kann man sich also als Bereich mit einem bestimmten Themenschwerpunkt vorstellen. Und diese Domains, die gibt es eben immer genau einmal für ein Thema jetzt in der TUI. Und im Rahmen dieser Transformation wurden also die lokalen IT-Organisationen aufgelöst und dann zusammengeführt thematisch in diesen sogenannten Domains. Klar gibt es natürlich auch, sagen wir mal, die Website hatte ich gerade schon angerissen, in verschiedenen Ländern. Und da musste man sehen, wie man das eben auch alles entsprechend zusammenführt. Das ist dann eben der Transformationsprozess. Aber das vielleicht erstmal vorweggeschickt. Und es gab natürlich auch Diskussionen darüber, wie macht man das mit Analytics? Weil Analytics an sich ist ja erstmal nur ein Teil einer Wertschöpfungskette. Hat jetzt erstmal nichts mit der Wichtigkeit an sich zu tun. Aber braucht man das als separate Domain, also eher einen zentralisierten Ansatz? Sagt man Analytics ein völlig dezentraler Ansatz und sagt, jede Organisationseinheit oder jede Domain wird Analytics für sich selber machen? Oder geht man in ein Federated Model, wie es Neudeutsch heißt, indem man sagt, man hat ein Stück weit zentralisiert und dezentralisiert. Und diesen Weg sind wir gegangen. Das heißt, es gibt also diese IT-Struktur, eine Domain, die sich um Common Analytics kümmert und zusätzlich auch noch um Customer Analytics. Und das ist mein Verantwortungsbereich seit jetzt Oktober letzten Jahres. Da haben wir also diesen großen Relaunch unserer Organisation gemacht. Ja, vielleicht inhaltlich, was bedeutet das? Fange ich mal an bei Common Analytics. Da ist die Zielsetzung eben, ja, andere zu enablen, was Analytics angeht. Das heißt, wir geben ein Stück weit Richtung vor, was Initiativen rund um Architektur, um Governance angeht, auch das gesamte Tooling, eine Analytics-Plattform, um Time-to-Market für andere Teams eben so schnell wie möglich zu machen. Das heißt, nicht jeder muss quasi auf den weißen Blatt Papier anfangen, sondern wir stellen eine Plattform hin, wir stellen das entsprechende Tooling hin, je nachdem, was eben gemacht werden soll. Und insbesondere haben wir uns auf die Fahne geschrieben, ein gemeinsames, logisches Enterprise Data Warehouse zu haben, weil die Datensilos, die auch in den Märkten entstanden sind, natürlich ein Problem sind, wenn ich Daten zusammenbringen möchte. Mhm. Und auch noch dort in diesem Common Analytics-Bereich ein Data Science-Team, ein zentrales Data Science-Team, das aber eben auch tatsächlich zur Unterstützung da ist, das neue Methoden ausprobiert und die Data Scientists in den anderen Domains dann entsprechend unterstützt und zu guter Letzt auch ein Data Lake, also alles rund um Big Data.
Das heißt, so eine Art interne Beratung, ne? Also dass verschiedenste Abteilungen, Leute auf euch zukommen auch mit Anforderungen, ja, Richtung Upskilling, aber auch ganz konkrete Anforderungen haben, so könnt ihr das oder jenes für uns umsetzen, wir brauchen diese oder jene Daten, wir brauchen diese oder jene Lösung basierend auf Daten, also eine interne Beratung.
Ja, eine Beratung, ja, auch ein Stück weit operativer Betrieb von diesen Analytics-Plattformen. Weniger Implementierung, also unsere Data Scientisten, die gehen dann mal in ein Projekt mit, um vielleicht anderen dabei zu helfen, ihr Projekt zu implementieren, dass dann aber auch in dieser anderen Domain, im anderen Bereich dann weiterentwickelt wird und implementiert und betrieben wird vor allen Dingen. Und ja, wir haben schon den Anspruch, auch ein bisschen asynchron zu arbeiten. Also nicht, man greift zum Telefon, braucht irgendeine Antwort, sondern wir arbeiten ein Stück weit immer schon im Morgen und bereiten das vor, was die anderen Teams morgen brauchen werden. Haben also auch ganz klar ein Ohr auf der Schiene, um zu gucken, welche technologischen Entwicklungen es da entsprechend gibt. Und das, okay, das umfasst so ein Stück weit, was wir unter Common Analytics verstehen.
Mhm. Wie würde man das ins Deutsche übersetzen? Common Analytics.
Jetzt fällt mir als nächstes Center of Excellence sowas ein.
Das ja, ne? Also ich weiß.
In-house Consulting ist auch nicht deutsch.
Ja, ne? Also genau, aber also so eine interne Beratung für ja, Analytics, das trifft es wahrscheinlich ja, so.
Das trifft es wahrscheinlich noch am besten.
Genau.
Tatsächlich haben wir auch eigene Produkte. Ich glaube, das ist vielleicht ja, ein Unterschied zu einer internen Beratung, dass wir ein Produkt haben wie ein Data Lake, eine Data Ingestion dazu, Data Pipelines, Data Platforms, das sind Produkte, die wir entsprechend weiterentwickeln und anderen zur Verfügung stellen. Das geht sicherlich über eine Beratung hinaus.
Okay, das wäre der eine Bereich. Mhm. Und ist der genauso wichtig für dich, für TUI wie Customer Analytics? Oder kann man das gar nicht so sagen?
Ja, das lässt sich jetzt erstmal schwer miteinander vergleichen.
Vergleichen.
Genau. Die Frage ist ja erstmal, warum packt man die Dinge zusammen? Warum ist es Customer Analytics und warum ist es nicht Commercial Analytics oder Sales Analytics? Warum ist das
genau
zusammen? Genau. Wenn man zum Beispiel Commercial Analytics mal als Vergleich sieht, also da, wo es darum geht, sagen wir mal, die Preisrechnung sicherzustellen oder zu entwickeln. Wir haben festgestellt, dass die Applikationen im Bereich Commercial sehr eng mit den Daten zusammenhängen. Also wenn ich eine Applikation baue, die mir zum Beispiel automatisiert die Preisrechnung macht und immer wieder neue Preise ausrechnet auf Basis von Sollkurvenalgorithmen, dann ist es kaum trennbar. Also das auseinander zu dividieren und zu sagen, hat ein Team, das macht die Applikation, vielleicht das Frontend dazu und ein Team, das kümmert sich mehr um die Daten, um die Algorithmen, ist extrem schwierig. Da haben wir gesagt, das lassen wir eher zusammen. Während wir eigentlich andersrum darauf schauen, wenn wir auf Customer Analytics schauen, weil da wollen wir eigentlich keine Applikationsabhängigkeit haben, sondern da wollen wir uns ein Bild von unserem Kunden machen. Customer 360, was immer man dazu sagen will. Und da möglichst alle Berührungspunkte, die wir über diesen Lebenszyklus einer Reise mit dem Kunden haben, zusammenbringen und dann verschiedene Applikationen darauf zu setzen, die in der Destination zum Beispiel genauso sein können wie im Callcenter. Die greifen dann aber auf die gleichen Daten zu. Das ist nicht so spezifisch und in die Applikation eingewoben. Und da sorgen wir sogar dafür, dass wir das etwas getrennt haben durch Applikationen und Daten, dass es eben nicht passiert und dass wir sehr spezielle Lösungen haben, weil Datenkonsistenz ist natürlich auch ein großes Thema, wenn man in der einen Applikation einen Kunden aufmacht und da sind einfach komplett veraltete Daten, sind nur andere Daten drin als in der nächsten Applikation. Das ist natürlich grundsätzlich auch immer die Herausforderung. Und Customer ist bei uns auch relativ weit gefasst, muss man sagen. Wenn ich da mal kurz drauf schaue, das ist im Kern selbstverständlich Marketing und die Marketingplattform, die wir haben, die Applikationen, die wir haben, mit Daten zu versorgen. Und das hat eine Spannbreite natürlich, also das klassische Kundenprofil, was wir dort eben zur Verfügung stellen können, inklusive Buchungen. Aber wir haben natürlich auch den Anspruch, eine Two-Speed-Architecture zu haben, also auch Near-Real-Time, sage ich jetzt mal dazu, weil es dann doch über verschiedenste Systeme geht, Near-Real-Time-Marketing-Cases implementieren zu können, Kampagnen implementieren zu können, wenn man jetzt zum Beispiel in die TUI-App denkt, dort eben diese Interaktion sicherzustellen. Das ist ein Teil. geht aber auch bis zu Customer Experience, wie wir es nennen, also Kundenfeedback auf der einen Seite oder eben, ja, eben der Austausch mit dem Kunden, die Kundenerfahrung, das Kundenerlebnis, wenn man neudeutsch sagt, so gut wie möglich zu machen, und geht sogar noch ein Stückchen weit auch in Digital Analytics rein, weil die Dinge eben manchmal nicht so trennscharf sind, also Recommender und solche Dinge, die wir da auch uns anschauen.
Mhm. Aber es werden keine Ressourcen von Common Analytics genommen für das Thema Customer Analytics, oder gibt es da durchaus auch einen Überlapp?
Nein, es gibt natürlich eine enge Zusammenarbeit, so wie mit anderen Domains auch, aber das sind erstmal zwei Bereiche, die, sagen wir mal, wir haben ähnliche, natürlich die gleiche Kultur, gleiche Prinzipien, all diese Dinge, was wir so organisatorisch machen, aber ansonsten, ja, sind das erstmal zwei getrennte Bereiche, aber natürlich ist es mal so ein bisschen die Referenzimplementierung, so wie Custom Analytics mit Common Analytics zusammenarbeitet, so wollen wir das natürlich auch hinbekommen, wie ein Commercial Analytics mit Common Analytics zusammenarbeitet. Mhm. Können wir also mal im eigenen Beispiel ausprobieren, wie gut funktioniert das denn?
Ja.
Weil natürlich strebt man immer danach, möglichst wenig Abhängigkeiten zu haben, weil Abhängigkeiten eben sich schnell multiplizieren und Zeit kosten. Und wir haben unsere Teams, also jetzt, wenn ich mal über Custom Analytics spreche, immer so aufgestellt, dass sie sich erstens gut in der Business-Domain auskennen, also zum Beispiel im Marketing, zum Beispiel im Kundenfeedback, und dass sie zweitens cross-funktional besetzt sind, um diese Abhängigkeiten zu verhindern. Das heißt, wir machen keine Teams, wo nur die Data Engineers drin sind und nur die Data Analysten, sondern alle kommen in einem Team zusammen, um end-to-end eben eine Lösung liefern zu können. Und das Dritte, praktisch selbstverständlich, dass agil gearbeitet wird. Und diese drei Dinge, die sind sozusagen, liegen uns sehr, sehr am Herzen und machen Teams erfolgreich, weil sie sehr selbst erfolgreich sein können. Mhm. Wir können auch hart daran gemessen werden, selbstverständlich, aber Abhängigkeiten, und das können auch Datenabhängigkeiten sein, deswegen sprach ich über die Data Silos, das ist auch eine Abhängigkeit. Wenn ich ein Data Silo irgendwo habe, ich komme an bestimmte Datentypen nicht ran, dann habe ich einfach ein großes Problem. Und das muss man also organisatorisch abbauen, aus meiner Sicht, und technologisch auch abbauen.
Okay, das ist diese Best Practice, die man immer anstrebt, im Moment jedenfalls, für diese End-to-End-Möglichkeit, dass man Teams mit verschiedensten Kompetenzen besetzt, damit man Produkte auch umsetzen kann, End-to-End eben. Mhm. Also von Data Scientists, Engineers, je nachdem, wer da gebraucht wird. Das kommt ja sehr stark darauf
an.
Okay, großes Feld, sehr großes Feld. Und du hast da sozusagen auch innerhalb von TUI dann mindestens zwei Hüte auf. Common Analytics, Customer Analytics mit entsprechend vielen Leuten dahinter. Sind das auch nochmal zwei Heads, die an dich reporten, oder sind die beiden Bereiche dann jetzt erstmal sozusagen kopflos, also die reporten dann, die sind direkt bei dir, beide?
Nein, um Gottes Willen, das wäre schwierig zu handhaben. Das sind vier Direct Heads quasi, also vier Abteilungen, wenn man so will, insgesamt, also zwei pro Bereich.
Ja, okay.
Und die wiederum haben sogenannte Technology Leads, die dann die einzelnen Teams führen. Mhm. Also insgesamt ist vielleicht ganz spannend, das sind ja, das hatte ich ja eingangs gesagt, eben jetzt Teams, die aus verschiedenen Märkten rekrutiert wurden. Also diese Analytics-Bereiche, die es überall gab, in England, in Deutschland, in Skandinavien, die sind jetzt eben auch zusammengebracht worden, und dabei half es letztendlich sogar, dass wir jetzt in einer Remote-Welt aktuell leben, alle hier, wie wir hier auch, vor der Kamera den Tag verbringen. Anders wäre es natürlich auch schwer möglich gewesen. Aber das ist schon sehr spannend, das auch zu sehen, also die Menschen da auch zusammenzubringen und international übergreifend zu arbeiten. Kommt auch noch hinzu, dass wir natürlich auch externe Partner haben, also die interne Mannschaft auf der einen Seite, die externen Partner auf der anderen Seite. Mhm. Und all das kommt dann zusammen, um eben dieses End-to-End-Bild auch abbilden zu können.
Okay, also dass man die TUI nicht kennt, ist de facto unmöglich. War ja auch gerade in der Corona-Zeit viel in der Presse, weil die Reisebranche natürlich sehr gelitten hat, und TUI ist einer der größten Player in dem Bereich, wenn nicht der größte Player, je nachdem, was man da so als Schwerpunkt ansetzt. Und das Interessante bei TUI ist ja sicherlich, dass es zumindest sehr lange ein Asset-Heavy-Business war. Mhm. Also sehr stark, das kennen wir so als Konsumenten ja, die Reisebüros, Schiffe, Flugzeuge, also extrem sozusagen nicht IT und Software in erster Linie, Und wenn man aber heute sagt, jedes Unternehmen muss eine Softwarefirma werden und Corona, das hast du ja auch angedeutet, hat das extrem beschleunigt, muss eine IT-Company werden, muss ein datengetriebenes Unternehmen werden. Wie waren denn dann diese letzten, ja jetzt 15 Monate für dich und dein Team, wo ja diese Transformation von wahrscheinlich, also wirklich Asset-Heavy hin zu, wir müssen sehen, dass wir mehr eine Softwarefirma werden. Wie war das für dich?
Ja, also das kann man jetzt erstmal von verschiedenen Seiten natürlich anschauen. Erstmal persönlich und für alle bei der TUI war das ein großer Schock. Wir waren auf dem Weg, im besten Jahr der Unternehmensgeschichte zu sein. Höher kann man eigentlich, also tiefer kann man nicht fallen, bevor dann die Corona-Krise voll zugeschlagen hat. Das heißt, wir waren ja nicht mehr in der Lage, irgendeine Reise durchzuführen und das mit einer Kostenstruktur, die natürlich ein Konzern hat, der lässt sich einfach nicht auf null runterfahren. Es war also erstmal eine existenzielle Bedrohung. Good in the bad, das Gute im Schlechten war zwei Dinge. Wir hatten zum einen diese organisatorische Transformation, hatten wir schon vor Corona geplant, insbesondere in der IT, aber auch im Business. Das heißt, wir hatten jetzt auch Zeit, wenn man so will, die voranzubringen und sie auch viel schneller voranzubringen. Denn wir mussten ja auf bestimmte Dinge gar keine Rücksicht nehmen, also gleichzeitig, sagen wir mal, den gesamten Reisebetrieb aufrechterhalten und auch die Applikation am Leben erhalten, einer typischen Sommersaison, sondern konnten uns sehr stark erstmal darauf konzentrieren, diese organisatorische Veränderung voranzutreiben und vielleicht auch schneller voranzutreiben, als es in anderen Zeiten möglich gewesen wäre. Und auch technologisch. Da gibt es ein großes Programm, was wir auch schon vorher gestartet hatten, was ein komplettes Replatforming involviert. Das heißt, wir hatten oder haben jetzt einen Teil noch, das sind wir gerade im Rollout, wir hatten die Reservierungssysteme, die Reservierungsplattform war komplett eingekauft. All das haben wir jetzt cloud-native komplett neu implementiert. Und das wäre auch in dieser Zeit natürlich nicht möglich gewesen mit einem normalen Geschäft, da nehmen man alle Legacy Applikationen parallel hätte irgendwie weiter betreiben müssen. Und ich glaube, da haben wir jetzt doch einen enormen Wettbewerbsvorteil uns geschaffen, diese Zeit dafür genutzt, so schwer sie war, so bitter sie gewesen ist auch, um uns da auch technologisch wirklich zu erneuern, absolut auf dem Stand der Technik zu sein. Und das wird sich die nächsten Jahre jetzt einfach auszahlen. Die Flexibilität, die wir jetzt haben, ist eben auch benötigt, zukünftig in dem Markt. Und zum Thema Asset, ist natürlich immer umstritten. Also wo ist der richtige Mix aus Asset, Nicht-Asset? Also um mal ein anfassbares Beispiel zu geben, es nutzt natürlich wenig, wenn ich die Top-Hotels, sagen wir mal, in Griechenland habe, aber keine eigene Fluglinie und bin in der Hand des Wettbewerbs, ob ich da entsprechende Flugkapazitäten bekomme. Das ist schwierig. Eine Airline zu betreiben ist manchmal auch schwierig und auch kostspielig. Mhm. Also was ist da so Asset-Right, wie man dazu sagen? Und ja, da haben wir eben verschiedene Strategien entwickelt, was da einen guten Mix ergibt, sodass man auf der einen Seite muss uns natürlich nicht alles selbst gehören, aber vielleicht wollen wir es selbst betreiben, denn die Marke TUI und die Organisation der TUI, die hat eben auch einen entsprechenden Wert und der differenziert uns auch, unsere Größe differenziert uns eben von den Wettbewerbern und das ist eben auch nach Corona noch, glaube ich, ein großes Fund.
Okay, aber es wurden die Dinge, die schon angestoßen worden sind, vor Corona natürlich extrem beschleunigt. Das hast du hier ja sehr stark jetzt und sehr irgendwie auch eingängig beschrieben, wie das alles jetzt passiert ist in den letzten Monaten, weil das Unternehmen natürlich für die Zukunft gewappnet sein muss. Also je nachdem, was Asset Right ist, aber was man wahrscheinlich schon sagen kann, weniger Assets, als es lange der Fall war. Also das ist, glaube ich, da brauchen wir nicht diskutieren.
Richtig, ja. Das ist so und das bekommt man ja auch über die Medien mit, dass sich da auch der Konzern verändert, bestimmte Beteiligungen nicht mehr weiterführt. Also das ist natürlich ganz klar, weil, das kann man auch, glaube ich, schon feststellen, es wird vielleicht auch ein anderes Reiseverhalten geben und da muss man sich eben entsprechend auch drauf einstellen. Das ist klar. Insgesamt, was die Krise angeht, ich glaube, man kann schon sagen, TUI kann Krise und zwar nicht seit dieser Krise, sondern die Touristik ist als ein angreifbares Geschäft, also 11. September als Stichwort, eine Zeit lang die Terroranschläge. Das waren immer einschneidende Erlebnisse, auch für viele Mitarbeiter, die dann da sehr nah quasi dran gewesen sind. Deswegen ist es ein Stück weit auch DNA, würde ich sagen, mit solchen Dingen einfach umzugehen. Gewisser Pragmatismus, der dann auch ausbricht und Optimismus. Mhm. Das ist auch ganz, ganz klar so, auch in der dunkelsten Stunde. doch mal nach vorne zu gucken und auch nicht, ich meine, wir hätten ja die Alternative gehabt, wir hätten uns komplett schlafen gelegt in den Winterschlafmodus, die Kosten praktisch so wie weit wie runter und dann gucken wir hinterher mal weiter. Oder wir schauen nur, dass wir die Legacy-Systeme am Laufen halten und wir haben genau das Gegenteil getan. Wir haben gesagt, unsere Annahme kann ja nur sein, dass es weitergeht, dass es stark weitergeht und deswegen haben wir genau diese Dinge gemacht, die dann eben notwendig waren aus unserer Sicht.
Und du kannst das sagen, weil du diese anderen Krisen ja auch schon erlebt hast.
Richtig.
Als Veteran bei TUI. Deswegen hast du den Vergleich und kannst auch sagen, so sind wir da rausgekommen und auch daraus Optimismus schöpfen. Für das Unternehmen, aber auch für dich persönlich. Und wenn ich mir das jetzt vorstelle, also diese wirklich sehr krasse Transformation dann, die dann so enorm beschleunigt wird mit all den auch in der Presse beschriebenen, immer wieder präsenten Punkten, das macht doch auch mit dir persönlich etwas, dass du dann nach Möglichkeiten suchst, selber einen Beitrag zu leisten. Ist das schon etwas zu viel von mir jetzt interpretiert, dass du so dann zur Impfsuche.de gekommen bist? Also weil, also ich meine, klar, jeder war privat stark betroffen, der eine mehr als der andere, aber bei dir ist ja nochmal wirklich konkret durch TUI und durch die sehr starke Transformation dort nochmal befeuert. Ist das zu viel interpretiert oder ist da schon auch was Wahres dran?
Ich glaube schon, dass da was Wahres dran ist, weil vielleicht war bei mir und bei allen, bei der TUI, dieses Thema Corona noch präsenter, als es sowieso natürlich grundsätzlich schon war. Aber ich habe es im Bekanntenkreis erlebt, dass manche Unternehmen davon ja praktisch gar nicht betroffen waren oder sehr, sehr wenig. Und wo also viel früher diese Normalität wieder zurückgekommen ist. Also ganz am Anfang der Krise waren natürlich alle betroffen und die Lockdowns und so weiter und so fort. Aber es hat sich überall ein Stück weit immer weiter normalisiert, würde ich sagen. Aber wir haben das natürlich als TUI immer noch sehr hautnah erlebt. Und deswegen war das schon auch ein Thema, was ich persönlich sehr stark verfolgt habe, die Entwicklung da, die Entwicklung der Impfstoffe. Und da war ich schon, denke ich mal, so relativ tagesaktuell mal dran, aus Interesse auch, Corona-Podcast und so im NDR immer verfolgt. Und deswegen war das schon ein präsentes Thema. Aber wenn ich darauf zurückschaue, impfsuche.de, wie ging das eigentlich los? War tatsächlich so der letzte Kick dazu, dass im Freundeskreis tatsächlich die ersten eben berechtigt waren, sich impfen zu lassen, priorisiert waren. Und dann immer gesagt haben, ja, wir kriegen aber gar keinen Termin. Das ist gar nicht möglich. Wir sind zwar in dieser Gruppe 2, war das, glaube ich, damals, aber das ist total schwierig. Und nicht nur das, es ist nicht nur so, dass man keinen Termin kriegt, sondern es ist überhaupt schwierig herauszufinden, ob es einen Termin gibt. Mhm. Und da sind wir jetzt wieder total bei Daten, denke ich, weil das sind jetzt keine Daten, die sind nicht verarbeitet oder da sind keine Algorithmen drauf, sondern das ist einfach nur ein bloßes Datum, zu wissen, ob man einen Termin kriegen kann oder nicht. Und da sieht man schon, wie mächtig Daten sein können und wie wichtig an der Stelle. Ja, und dann habe ich mir das einfach mal angeschaut. Ich bin ins Impfportal gegangen und habe dann gesehen, okay, man muss da tatsächlich durch mehrere Seiten sich durchklicken, verschiedenste Angaben machen über die Priorisierung und dann konnte man eine Postleitzahl eingeben und dann hat man die Information bekommen, kein Termin frei.
Fertig. Ja, das war so, ist das 4 Monate her oder?
Nein, so lange ist das gar nicht her. Das ist tatsächlich... Ende April, also...
Ende April doch, okay.
Ende April, Anfang Mai, da war ja der Mai-Feiertag und so, das weiß ich noch, so die in der zeitlichen Umgebung war das.
Ja.
Und dann habe ich mir vorgestellt, okay, also wenn ich jetzt priorisiert wäre und ich müsste dann diesen Prozess jedes Mal durchlaufen, um zu schauen, also sagen wir 3 Mal pro Stunde, um zu schauen, ob ein Termin frei wird, das kann nicht funktionieren. Und dann hat es angefangen im Kopf zu rattern und überlegt, okay, ich habe... schon früher Erfahrungen gesammelt mit Web-Scraping, immer mal wieder eingesetzt, die PlayStation 5 zu bekommen oder solche Dinge, also manchmal einfach für einen privaten Bedarf. Mhm. Deswegen kannte ich mich mit der Thematik schon ganz gut aus und das war sozusagen der erste Teil, den ich entwickelt habe, da ein bisschen mit der Website gespielt und geguckt, wie kann ich das machen, wie kann ich die Daten dort extrahieren, in der Datenbank wegspeichern, ein bisschen strukturieren, erstmal so ein bisschen die Datenstrukturen zu verstehen, die dort im Impfportal hinterlegt sind und dann kam das natürlich und das habe ich dann erstmal nur so auf meinem Rechner gelaufen gehabt. So. Und dann ging das relativ schnell, dass ich dann sah, oh, jetzt ist ein Termin frei und habe dann den Bekannten Bescheid gesagt, hier, ich glaube, ihr könnt jetzt buchen, das haben sie gemacht.
Ja.
Und dann merkte ich, wow, das löst aber echt Emotionen aus, also das sitzt schon richtig tief, einen Impftermin zu bekommen. Und dann war mir schnell klar, okay, das könnte wirklich vielen helfen. Und dann dachte ich, ja gut, jetzt fehlt noch die Website. Das ist schon noch ein Schritt, weil Website ist das eine, wie wollen wir es designen, dann gibt es Impressum, Datenschutz und all diese Dinge, die mir wichtig sind. Mhm. Da war mir klar, das gibt erstmal ein langes Backlog, aber ich hatte schnell eine Vorstellung davon, mir war klar, es muss sehr simpel sein, es sollte sehr einfach sein, dass jeder es bedienen kann. Es muss auf den ersten Blick, ohne dass man sich 5 Blöcke durchlesen muss, muss absolut klar sein, was das ist, ob man hier Termin buchen kann oder nicht, was dann passiert, wo das ist, und davon war ich dann getrieben, genau das so aufzusetzen.
Und du sitzt ja in Hannover, also in Niedersachsen, und darüber sprechen wir hier auch. Wir reden über das Impfportal Niedersachsen.
Genau, das Impfportal Niedersachsen ist ja tatsächlich so, dass praktisch jedes Bundesland, weiß nicht ganz genau, ob es jetzt 16 verschiedene Systeme gibt, aber zumindest gibt es unterschiedliche Systeme, Impfportale, wie man also einen Impftermin einbuchen kann in den einzelnen Bundesländern, und ich habe mir dann das angeschaut, was tatsächlich das Land Niedersachsen aufgesetzt hatte.
Ja, und die Daten sind ja offensichtlich vorhanden, nur sie sind im Grunde schlecht aufbereitet im offiziellen Impfportal, weil man sich da so erstmal komplett durchklicken muss, um die Daten dann auch zu sehen. Und was du jetzt gemacht hast, ist eine Art von Aggregation, indem du dieses, was du sonst händisch machen müsstest, automatisiert hast.
Genau, richtig. Genau so. Also das zum einen automatisiert und zum anderen eben dann auch über alle Landkreise hinweg. Also man muss dann auch eine Postleitzahl hinterlegen, und mit einer Software ist es dann natürlich einfach, diese Postleitzahl entsprechend abzuklappern und die Ergebnisse zu verarbeiten. Das heißt, man hat eigentlich im Impfportal selber gar keine Information bekommen, außer es gibt einen Termin oder es gibt gar keinen Termin. Und das eben entsprechend genau aggregiert, aufbereitet und dann immer eine Website zur Verfügung gestellt. Das war dann so der erste Schritt, und natürlich kamen dann weitere Schritte dazu, wenn wir mal bei der Technologie bleiben. Die Website und auch durch verschiedene Medien war natürlich auch stark befeuert, und ich dachte, wie könnte man die Menschen auch proaktiv informieren. Da kam also Browser-Push-Technologie dazu, für mich dann auch spannend. Ich wusste, dass die Technologie gibt, aber wie genau funktioniert das eigentlich? Was muss man da genau machen? Und das war natürlich für mich auch mal wieder dann spannend. Dann kam Twitter dazu, ein Twitter-Kanal Impfsuche. Auch dort automatisches Posting von neuen Terminen und dann noch ein Telegram-Kanal, sodass immer mehr Menschen sich sozusagen irgendwo registrieren konnten, weil ich wollte von Anfang an keinerlei persönliche Daten haben. Mhm. Bei mir auf der Website konnte man nie Name, E-Mail, irgendwas eingeben, sondern war immer praktisch statisch. Und so konnte man sich dann dort entsprechend über einen Termin informieren, oder bis heute, genau.
Ja, es ist ja auch immer noch ein aktuelles Thema. Wir sind jetzt bei, ich weiß nicht, 55%. Wir haben jetzt die USA irgendwie überholt, was die Impfquote der Erstimpfungen angeht. Bei den Zweitimpfungen noch nicht. Aber es ist ja also immer noch relevant. Also es gibt immer noch Menschen, die nach einer Impfung suchen, de facto. Richtig. Und es ist auch viral gegangen, deine Seite. Also wir haben das im Fernsehen erleben dürfen. Du hast, habe ich ja schon eingangs gesagt, Interviews gegeben. Das hat ja wahrscheinlich enorm Traffic ausgelöst. Kannst du da mal so ein bisschen einen Eindruck geben?
Ja, absolut. Also ich habe die erste Version über ein Wochenende entwickelt. Freitagnachmittag ging es los. Und Montagmorgen hatte ich dann die erste Version online und in einer WhatsApp-Gruppe geteilt. Mhm. Das war quasi ein bisschen der Start hier. Schaut mal, vielleicht hilft es jemandem. Und dann am ersten Tag waren da 400 Aufrufe, glaube ich, auf der Website. Also noch alles ganz entspannt. Aber das ging, also es war auch eine interessante Beobachtung letztendlich, tolle Erfahrung, wie schnell das viral ging. Weil das ging dann von WhatsApp-Gruppe zu WhatsApp-Gruppe in irgendwelche Firmen-Intranets. Und ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, aber innerhalb weniger Tage waren es 1.000, 10.000, 100.000, 1 Million Aufrufe am Tag. Das ging tatsächlich relativ zügig. Dann gab es den ersten Anruf von einem Radiosender. Das haben dann wieder andere gehört, andere Medien auch gehört. Und dann kam wirklich eins zum nächsten, und für mich auch eine neue Erfahrung tatsächlich.
Ja, wahrscheinlich, weil sie dich vorher als oft mit anderen Projekten viral gegangen, weil du es ja nicht darauf angelegt hast. Also dieses ist, das lebt ja von Viralität auch.
Ja, absolut. Also ich hatte es ja von Anfang an auch werbefrei, kostenfrei aufgesetzt. Das war für mich selbstverständlich, um dort eben auch, und da kommen wir ein bisschen zurück zu dem Beitrag, den man leisten kann. Und ich habe mich einfach gefreut. Ich kann jetzt wirklich was tun.
Ja.
Ich meine, das Wollen ist das eine, aber dann auch wirklich die Möglichkeit haben, was tun zu können. Und es war ja von Tag 1 an eigentlich dann diese positiven Rückmeldungen. Ich war auch zuerst ein bisschen besorgt. Es gibt ja Querdenker, Kovioten, wie immer man sie nennen möchte. Hatte ich schon ein bisschen Sorge, was passiert da eigentlich? Du gehst jetzt doch relativ öffentlich, im Impressum kann man Anschrift alles sehen. Was ist denn, wenn ein Impfgegner jetzt kommt und sagt, schalt deine Seite ab oder du, also das war meine Befürchtung, ist immer nicht passiert. Also so schlimm steht es nicht um unsere Gesellschaft. Hat später auch die Spendenaktion gezeigt, denke ich, dass es eben schon noch viel Zusammenhalt gibt und das Denken auch für andere, das ist schon da und deswegen 99,99% absolut positives Feedback, immer wieder Geschichten dran, emotionale Geschichten, also praktisch jeden Tag irgendein Gänsehaut-Moment bei mir, wo ich dann lesen konnte, wie dringend jemand was gesucht hatte für die Eltern, fürs Kind, später dann auch. Also das ist eine unheimliche Erfahrung für mich auch, da habe ich unheimlich viel gelernt und nehme da auch ganz viel von mit, natürlich.
Ja, sag gleich noch kurz was zur Spendenaktion, aber eine Frage habe ich noch mal zu diesem ganzen, also Thema Traffic, aber auch Thema Umsetzung und wer dann auch auf dich zukommt. Naheliegenderweise wäre das jetzt auch das Impfportal selbst gewesen von Niedersachsen. Haben die sich mal bei dir gemeldet, so von wegen, so, ja, eigentlich hätten wir das doch auch so umsetzen müssen. Können wir das jetzt nicht dann noch nachträglich so gewissermaßen bei uns einbauen oder sowas?
Ja, also ich war mir am Anfang erstmal gar nicht sicher, was wohl die offiziellen Behörden, also das Gesundheitsministerium, davon halten würde. Ich war ein Stück weit darauf vorbereitet, dass irgendwo ein Brief kommt oder ein Schreiben oder was auch immer mit der Bitte um sofort die Abschaltung.
Ja, also, weiß ich auch.
Genau. Ja. Da kam nichts, auch bis heute praktisch kein Kontakt, sondern der wurde eigentlich eher über die Medien hergestellt. Also ein Beispiel, dieses Impfportal hatte lange Zeit einen Fehler. Und hat er mehrere Fehler genau genommen. Da musste ich meine Software drum herum stricken, um damit umzugehen. Also zum Beispiel, wenn man auf Suchen geklickt hat im Impfportal, dann hatte man eine Chance so von 1:3, 1:4, dass man ausgebucht angezeigt bekommen hat, obwohl es nicht ausgebucht war.
Ja.
Und dann habe ich das offiziell, gibt es so ein Formular gemeldet, tat sich nichts. Und ich habe das dann versucht, bei den Interviews mit einzubringen, weil natürlich die Medien eher Kontakte dann dort haben. Es wurde dann auch irgendwann behoben. Mhm. Also von offizieller Seite tatsächlich gab es gestern mal einen ersten Kontakt. Da hat sich das Ministerium bei mir gemeldet, allerdings nur vor dem Hintergrund, dass sie nochmal darauf hingewiesen haben, dass die Impftermine nicht an dem Tag sein müssen, sondern auch in den Folgetagen sein können. Aber ansonsten offiziell gab es da tatsächlich gar keinen Kontakt. Deswegen weiß ich auch bis heute nicht so recht, wie die Politik oder das Sozialministerium dazu eigentlich stehen. Ich weiß es nicht.
Okay, überrascht mich ein bisschen irgendwie, also gerade weil das ja viral gegangen ist und auch Impact hat offenbar, aber du auch proaktiv bist, nicht dann auf sie zugekommen, hast dann mal gesagt, so guck mal, das was ihr da habt an Daten, habe ich jetzt mal mit einem besseren Frontend versehen gewissermaßen.
Ja genau, ich habe das tatsächlich dann in einem Interview, wo jemand dann sagte, ein Pressevertreter, er würde mit dem Sozialministerium sprechen, habe ich das auch angeboten, habe ich gesagt, wenn du da mit denen sprichst, zum einen über diesen Fehler, zum anderen aber auch jederzeit können wir das irgendwie davor schalten oder also wie im Flughafen hätte ich mir das vorstellen können. Man geht zum offiziellen Impfportal und man sieht erstmal wie beim Flughafen, okay, ich muss halt probieren, ist halt nichts im Moment. Und das wäre ja einfach gewesen, aber da ist kein weiterer Kontakt
zustande. Okay, und von den anderen Bundesländern auch nicht anscheinend, weil ich kann mir vorstellen, unter diesen Millionen Visits, die da waren, waren auch viele außerhalb Niedersachsens, die vielleicht jetzt erstmal nicht sofort verstanden haben, dass es hier um Niedersachsen geht, sondern dann erstmal geguckt haben, kann ich hier vielleicht auch irgendwas finden? So, also das ist ja
gut angeschrieben, natürlich,
genau. Ja.
Mit der Frage.
Ja.
Aber, und ich habe auch gesagt, wenn sich jemand findet und möchte da quasi Tipps haben, wie man die Software da aufsetzen könnte, das wäre alles möglich gewesen. Mhm. Da kommt aber eben hinzu, dass die Software der Impfportale durchaus unterschiedlich ist.
Durchaus
also,
unterschiedlich.
Hätte man mal dann das entsprechend anpassen müssen.
Ja.
Kennt jetzt die Prozesse in den anderen Bundesländern nicht. Und ich persönlich hatte tatsächlich auch alle Hände voll zu tun, immer wieder die Software auch anzupassen, zu verbessern. Also, wenn man mal drüber nachdenkt, Push-Nachricht, wollte natürlich nicht belästigen. Wann, nach welchem Algorithmus geht das am besten raus und wann mal wieder? Und das war natürlich auch immer eine Beschäftigung, dann die ganze Kommunikation, die Menschen, die mich angeschrieben haben, habe ich immer auch natürlich den Anspruch gehabt, auch zu antworten, wenn jemand sich bedankt hat zum Beispiel. Und das, da hatte ich, das war mir klar, damit, das würde mich überfordern, wenn ich jetzt noch weitere Bundesländer abdecke. Das ist klar.
Okay. Ja, wenn man sich hier anschaut, werde ich natürlich verlinken, aber kann man sich auch gut merken, impfsuche.de, dann kann man sich hier eben nach Orten einmal durchklicken und sehen, nächster Impftermin, welcher Impfstoff und wie viele noch frei. Zum Beispiel in Ahlfeld, Moderna, Impftermin, 6. Juli, 3 noch frei. Mhm. Dann weiß ich, okay, ich gehe jetzt zum Impfportal, trage diese Postleitzahl ein und weiß, okay, da kann ich jetzt einen Termin klar machen.
Richtig. Ja, fixieren. Genau, es gibt einen Link weiter unten direkt zum Impfportal. Ja. Und dann beginnt eigentlich der Buchungsprozess. Davon bekomme ich nichts mit, in Anführungsstrichen. Ja. Da gibst du deine Daten im offiziellen Portal ein und buchst einfach den Termin.
Ja, und dann fahren die Menschen gerne auch ein paar Kilometer weiter, um ihre Impfung zu erhalten. So, das ist der Punkt dabei.
Ja, ja genau. Und es war natürlich immer schon auch die Herausforderung, dass man an sich an seinen Landkreis gebunden ist. Und es gab sicherlich auch Impftouristen, in Anführungsstrichen, aber so ist erstmal der grundsätzliche Ansatz gewesen, dass man eben natürlich auch in der Nähe erstmal sich die Impfung sucht. Inzwischen ist die Verfügbarkeit ja dann doch auch deutlich besser geworden, sodass es auch gehen sollte. Ne?
Deutlich besser geworden. Mhm. Und Technologie dahinter, du hast gesagt Scraping, ist das sowas wie Selenium oder was hast du da benutzt, um das so aufzusetzen?
Ja, das wäre typischerweise tatsächlich sowas gewesen, aber ich habe tatsächlich einfach nur einen ganz normalen HTTPS-Call, also ist alles Java-basiert, vielleicht das erstmal vorweggeschickt. Es sind zwei Applikationen, die eine Applikation, die sich darum kümmert, eben die Website aufzurufen und die Daten auszulesen, in einen Microsoft SQL Server alles entsprechend einzuspielen und dann die Web-Technologie drumherum, auch Java Servlet-Technologie, JSP-Technologie, die dann die Website entsprechend darstellt. Als der Traffic immer größer wurde, habe ich tatsächlich noch was draufgesetzt, das die Seiten quasi generiert und quasi als statische Website ausliefert, weil eben diese ungeheure Last eben auch nur so zu bewältigen war, ich trage ja alle Kosten selber, ohne dass ich sozusagen von den Kosten her überfordert werde. Also was man dort sieht, ist tatsächlich eine statische Website, die eben alle paar Sekunden neu generiert wird. Mhm. Das hat sich als sehr, sehr performant dann auch am Ende herausgestellt.
Mhm. Ohne dass ich sie aktualisieren muss. Also sie wird aktualisiert. Man sieht ja auch in diesem schwarzen Fenster zwischendurch mal Updates.
Das auch. Also, und dann kannst du den Browser-Push einstellen. Dann musst du gar nicht auf der Website sein. Das funktioniert dann mobil auch ganz gut. Mhm. Oder du bist bei Twitter, kriegst dann den Twitter-Push-Nachricht. Oder auch mit dem Telegram-Channel, den gibt es da entsprechend auch.
Mhm. Das hast du über ein Wochenende umgesetzt?
Nein, also nicht alles zusammen. Die grundsätzliche Funktion tatsächlich schon. Also ein Tool, das diese Daten eben, die Website aufrufen und das ausliest, allem drum dran. Mhm. Und dann die Website in ihrer Uhrfunktion, das war tatsächlich alles von Freitagnachmittag bis Montagmorgen. Mhm. Und das ging auch ein bisschen länger, das ist klar. Ich habe nochmal eine Backlog-Zettel irgendwie dann einen nach dem nächsten weg. Das schon, aber das ist über die Zeit eben natürlich dann gewachsen. Diese ganzen Benachrichtigungsfunktionen, die Performance-Optimierung, die dann immer wieder notwendig wurde, entsprechende Cache-Technologien und sowas alles, das ist natürlich über die Zeit gewachsen. Auch die Anpassungen, da hat sich auch im Impfportal natürlich mal was geändert. Auch zu verstehen, wie funktioniert das mit den ganzen Impfzentren und den verschiedenen Impftypen, das war immer ein ständiger Lernprozess.
Okay, auf dich gestoßen bin ich tatsächlich über diese Spendenaktion. Da hattest du einen Beitrag über LinkedIn. Ja. Und vielleicht dazu noch ein paar Worte. Das war ja auch sehr erfolgreich.
Richtig, genau. Also es war dann doch von Anfang an so, ich hatte schon ein bisschen berichtet über die Dankbarkeit der Menschen. Und es kamen eben immer wieder Nachfragen, wie können wir dich unterstützen? Und das sind immer dankend abgelehnt letztendlich. Aber habe dann erkannt, das wollen die Menschen eigentlich total gerne und es ist irgendwie auch unhöflich fast, immer zu sagen, nee, lass mal, ist alles gut, mach ich gerne. Und dachte, ja, vielleicht kann ich noch einen zweiten positiven Effekt da oben drauf setzen. Habe dann eine Umfrage gemacht unter den Usern um Vorschläge einfach gebeten. Ich würde gerne eine Spendenaktion machen, die Unterstützung in eine Richtung leiten. Und da waren verschiedenste Vorschläge dabei, unter anderem auch das Kinderkrankenhaus Hannover auf der Bult. Eigentlich mit einem anderen Projekt, aber ich habe mir dann die Website mal angeschaut und habe dann gesehen, der Bezug zu HNO macht ja sehr viel Sinn mit Corona. Ich habe da gesehen, dass die noch einen Behandlungsraum brauchen oder gerade bauen wollen, weil eben auch in der Corona-Zeit die Behandlungsmöglichkeiten mehr benötigt werden für Kinder und Jugendliche. Ja, dann habe ich dort angerufen und einen sehr netten Kontakt dort gehabt. Und dann haben wir da auch an ein, zwei Tagen, das Wochenende, das ausgearbeitet zusammen, wie man das aufsetzen könnte, gehört ja auch eine Menge Text dazu und all diese Dinge. Und dann diese Spendenaktion gestartet und ja, ich habe es auch so geschrieben, ich kann es aber immer nur wieder so sagen, bin absolut überwältigt von der Spendenbereitschaft der Menschen, weil klar gibt einer mal 3 Euro, mal 5 Euro oder so, aber damit wird ja auch eine Menge Respekt ausgedrückt, auch meiner Arbeit gegenüber ein Stück weit und da auch dem Krankenhaus weiter zu helfen. Und es sind inzwischen 15.000 Euro, die eben da auch weiterhelfen werden. Ich konnte auch selbst dorthin fahren, inzwischen konnte mir das vor Ort mal anschauen und zu sehen, und das ist einmal ein tolles Gefühl, das wird dauerhaft die Behandlungssituation verbessern und ist ja noch nicht zu Ende, vielleicht kommt noch ein bisschen was dazu. Aber ja, das ist doch wirklich weit über meine Erwartung, was ich gedacht hatte, was da passiert ist.
Super Aktion und auch dringend benötigt gewesen für dieses Zimmer. Es wäre ansonsten nicht zustande gekommen.
Erstmal nicht, also dann irgendwann schon, also, weil gehen ja so Spenden ein, aber ich habe vom Krankenhaus auch erfahren, in der Corona-Zeit ist es deutlich weniger geworden. Gerade Spenden von Unternehmen sind eben nicht mehr so wie in der Vergangenheit, weil überall so ein bisschen der Sparkurs ist. Hm. Und deswegen sind die da auch wirklich absolut begeistert davon, wie das ist. Und ich habe eben Einzelspenden gesehen. Die größte Spende, die ich gesehen hatte, waren 250 Euro von einer Person. Mhm. Und das ist dann schon wirklich, wirklich toll.
Die aufmerksam darauf geworden sind durch impfsuche.de.
Also ja, genau. Es gibt eben, wenn man da eine Überweisung macht, man kann eben PayPal nutzen, man findet das alles auf der Website. PayPal, Überweisungsformular, was auch immer. Und dann gibt es einen Tag, was man hinterlegt, Impfsuche HNO, damit die das auch zuordnen können, wer da oder wohin die Spende soll, wenn man so will. Mhm. Aber 99,9% des Spendenaufkommens aktuell kommt sowieso über Impfsuche, haben sie gesagt.
Ja, das, krass, genau. also den massiven Traffic auch nochmal in diese nützliche Richtung gelenkt, tatsächlich.
Ja,
genau. Wenn ich mir nochmal so vorstelle, also der Impact ist ja gewaltig, das ist gar keine Frage. Mhm. Natürlich kannst du nicht dafür sorgen, dass es mehr Impfstoff gibt per se, das nicht, aber du kannst dafür sorgen, dass die Menschen mit weniger Reibungsverlusten an den Impfstoff kommen, also dieses ständig Nachschauen und so, und das entfällt. Aber es ist jetzt nicht so, dass, ist es jetzt eine bestimmte Altersgruppe, die jetzt hier, nee, jeder kann ja wohl auf eine Internetseite gehen und sich das anschauen. Also es ist nicht so, dass jetzt irgendwie jemand einem anderen etwas wegnimmt oder so, dadurch, dass er jetzt hier reinschaut, das kann man so nicht sagen, sondern es ist...
Nein, also zum einen geht es ja um eher kurzfristige Termine, weil es war immer eine große Frage, es gibt doch Wartelisten, warum gehen jetzt Impfstoffe nicht einfach auf die Warteliste und gut ist?
Ja.
Und die Antwort dazu ist, soweit ich es verstanden habe, dass eben, wenn diese Termine sehr kurzfristig sind, die Warteliste nicht abgearbeitet werden kann. Ich denke, es wird eher weniger ein technisches Thema sein. Es ist vielleicht eher ein Thema, dass die Menschen so kurzfristig es vielleicht nicht einrichten können, weil sie sind ja auch unter der Woche und dann hat man halt Mittwoch um 11 einen Termin. Ja, und das kann vielleicht nicht jeder einrichten, wenn er das am Dienstag erfährt. Und dann würden vielleicht wieder viele absagen. Und deswegen hat man gesagt, nee, die geben wir so frei. Genau, es hat zum einen erstmal Menschen sehr, sehr viel Zeit gespart, beziehungsweise die hätten gar keine Chance gehabt, an diese Termine zu kommen. Vielleicht wären sie auch verfallen, weil wer probiert schon ständig aus, auf die Website zu gehen. Es gibt aber tatsächlich sogar auch einen Effekt, vielleicht einen kleinen Effekt, der dafür gesorgt hat, dass Impfstoff auch genutzt wird. Denn eine Anekdote dazu, es gab ein Impfzentrum im Norden, Rolfhausen, glaube ich, da war die Kühlkette unterbrochen worden. 600 BioNTech-Dosen mussten am selben Tag noch verimpft werden.
Ja.
Und dann, das habe ich erfahren, habe das dann entsprechend veröffentlicht, auf Twitter gepusht und so weiter und so fort. Es war auch in anderen Medien, auch bei Facebook und so, das ist jetzt also nicht nur Impfsuche zu verdanken, aber es hatte sicherlich einen Beitrag. Ich habe dann noch mit den Menschen vor Ort telefoniert, da war dann auf einmal im Riesenandrang. Und es musste nicht eine Dose weggeschmissen werden. Und das ist sicherlich, die wären vielleicht sonst weggeschmissen worden.
Ja.
Das kann man schon sagen. Und auch jetzt ist es ja so, dass manchmal sogar schon ein bisschen Überangebot ist. Und es hat noch einen dritten Effekt, denke ich, nämlich die Menschen darauf aufmerksam zu machen, aufs Impfen. Mhm. Weil ich habe einen Tweet vor 2 Tagen gemacht, da ging es auch nochmal darum, da sind jetzt noch Termine für den nächsten Tag, möchte nicht nochmal jemand. Und diese Twitter-Reichweite ist auch absolut beeindruckend und unfassbar für mich. Also das wurde 800 Mal geteilt, 100.000 Impressions hat dieser eine Tweet gehabt. Und das sind auch 100.000 Menschen, die ans Impfen erinnern werden. Also sie hatten vielleicht gar nicht vor, jetzt nochmal noch einen Termin zu machen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht von staatlicher Seite noch ein bisschen mehr angeschoben werden könnte. Impfen ist wichtig, Delta kommt und das ist mir auch ein Anliegen und ich glaube, da hat impfsuche.de auch noch einen Beitrag geleistet.
Sehr schön, dass du nochmal den Impact genauer beschreibst, der eben darüber hinausgeht. Ja, es gibt nicht mehr Impfstoff durch impfsuche.de, aber vielleicht eine deutlich bessere Nutzung und weniger auch, du hast ja gesagt, Dosen sind sogar teilweise weggeschmissen worden. Das kann man natürlich auch reduzieren, wenn besser verteilt wird einfach. Genau. Sehr schön, wir sind quasi am Ende des Podcasts. Ich möchte nochmal so dieses Optimismus, was du ja eingangs schon oder mehrfach hier reingebracht hast, nochmal herauskitzeln. Wie guckst du denn jetzt eigentlich auf die zweite Jahreshälfte? Bist du trotzdem optimistisch, auch wenn Delta kommt?
Ich würde sagen, verhalten optimistisch.
Ja.
Ich weiß, glaube ich, kann man, das weiß wohl jeder, dass das nochmal eine Herausforderung wird, sowohl für unsere Gesellschaft als auch für ein Unternehmen und für die TUI sicherlich auch nochmal insbesondere. Ich weiß aber auch, und das gilt auch wieder für alle Fälle, dass wir entsprechend viel besser vorbereitet sind, sowohl als Unternehmen als auch als Gesellschaft. Und natürlich, ich glaube immer fest daran, dass nicht Dinge immer exakt zweimal passieren, sondern sie sind immer anders. Man hat immer eine Chance zu reagieren und zu agieren. Und dass wir da auch insgesamt alle zusammen viel gelernt haben. Die Impfung wird natürlich auch schützen. Und vielleicht kommen wir glimpflich davon im Sinne, dass es vielleicht wieder mehr Infektionen gibt, aber dann doch die Verläufe nicht mehr so schwer sind. Das wäre natürlich toll, aber es wird daran hängen, wie sind die Menschen jetzt bereit, sich impfen zu lassen und nicht nur daran zu denken, wie das eigene Risiko ist, sondern auch an das Risiko der anderen zu denken, insbesondere der Kinder, die nicht in der Lage sind, sich impfen zu lassen.
Okay, gute Schlussworte, André. Ich danke dir für deine Zeit, wünsche viel Erfolg mit TUI und auch mit impfsuche.de, wobei da ja der größte Erfolg wäre, wenn die Seite abgeschaltet werden würde.
So ist es, genau. Auch was meine private Zeit angeht.
Okay. Besten Dank, André.
Sehr gerne.
Ciao, ciao.
Wenn es dir gefallen hat, abonniere doch gleich den Podcast und lass mir auch gerne eine Bewertung da auf iTunes. Das habe ich nämlich bisher viel zu wenig gepusht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.